ARD Sounds.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und Jeff, wir haben eine Menge auf dem Zettel heute, von einem wichtigen Urteil des Supreme Courts zum Wahlrecht bis zum Besuch des Königs von England, King Charles, in Washington DC. Aber wir beginnen mit der Story der vergangenen Tage, die uns auch in Deutschland sehr betrifft. Es gibt mal wieder im transatlantischen Verhältnis, im deutsch-amerikanischen Verhältnis Beef, würde man sagen.
Beef, genau. Also in Deutschland würde man wahrscheinlich Schwein sagen, oder?
Es gibt Schwein.
Schweinefleisch.
Schwein gehabt ist, wenn man Glück hat.
Ja, aber es gibt so viel Schwein. Also ihr Deutsche mit dem Schwein. Schwein gehabt, Schweinekalt, Schweine heiß, Schwein.
Saukalt.
Saukalt, Sau. Also so viele Schweine. Also
ja, ist ein wichtiges Nutztier.
Also statt Beef, statt Rindfleisch, genau, würde man wahrscheinlich Schweinefleisch.
Aber warum sagt man denn in den USA, wenn es Knatsch gibt, würde man auch sagen im Deutschen, Ärger, warum sagt man dann Beef?
Beef, das muss ich, ich muss ChatGPT fragen.
Jemand klaut dem anderen einen Burger oder was und dann haben sie Beef, oder?
Genau, aber ja, also wir sagen trim the fat, trim the pork oder so, das ist irgendwas, das, wenn irgendwas übrig ist, dann ist es fettig,
ist das
Schweinefleisch. Genau, aber Beef. Wir haben Beef, wir haben Streit, wir haben.
Das Tischtuch ist zerschnitten, könnte.
Vielleicht, weil.
Nee, das ist zu viel im Deutschen.
Kämpfen Kuh gegeneinander, also, oder Bulls, was heißt Bull,
Ach so, wenn.
Vielleicht wegen die Geweih und die dann kämpfen gegeneinander, Beef, oder.
Nee, Bullen haben kein Geweih, die haben Hörner.
Die haben Hörner, genau, okay, Hörner. Aber so, die Hörner dann.
Das stimmt, wenn sie aufeinander krachen.
Vielleicht deswegen.
Das könnte sein.
Okay.
Okay, unsere Theorie. Egal, wir wollten jetzt aber auf jeden Fall natürlich auf den Streit, wenn man so will, zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump eingehen. Die vergangenen Tage hat das ja die Schlagzeilen bestimmt. Friedrich Merz, der immer so ein bisschen als der Trump-Flüsterer galt vielleicht, aber zumindest den gewissen Draht auch, vielleicht auch, weil sie beide sehr hochgewachsen sind, auf Augenhöhe miteinander reden, zumindest einen gewissen transatlantischen Brückenschlag immer leisten konnte, während andere Regierungschefs in Europa das eben nicht so hatten. Er und auch Giorgia Meloni waren da ja für bekannt. Aber Friedrich Merz hat vergangene Woche bei einer Veranstaltung vor Schülern eben folgende Sätze gesagt.
Wie sich jetzt immer mehr herausstellt, sind die Amerikaner ganz offensichtlich ohne jede Strategie in diesen Krieg gegangen. Die Israelis auch. Und Trump hat sich dann darüber beschwert, dass wir ihm nicht folgen. Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln. Oder eben sehr geschickt nicht verhandeln und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
Und so etwas kommt bei US-Präsident Donald Trump natürlich nicht gut an, wenn man ihm quasi auch noch aufs Brot schmiert, dass da was schief läuft und dass er da wohl gedemütigt worden ist. Und auch wenn Merz-Sätze im Kern natürlich nicht falsch sind, fragt man sich, warum?
Warum? Wir wissen auch, dass Trump sehr dünnhautig ist, wie wir schon gesagt haben, und dass er hat kein Zeit verloren. Er war fast sofort auf Truth Social, seinen Social Media Plattform, und hat geschrieben, dass Merz weiß nicht, wovon er spricht, und dass es sei kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht. Also
das finde ich dann immer lustig, wenn da alles zusammengemischt wird.
Ja, also alles schlimm unter Merz, sagt er. Und also er kann nicht, er kann sich nicht zurückhalten. Er muss sofort eine Kritik mit einer anderen treffen.
Aber trotzdem fragt man sich, warum, selbst, wie gesagt, wenn Merz dann im Kern seiner Kritik nicht falsch liegt und es keine Strategie zu erkennen gibt und auch, was die Iraner gerade so ein bisschen bisschen die USA an der Straße von Hormus am Ring durch die Nase, durch den Ring ziehen, so rum, fragt man sich, warum man das nochmal darauf hindeuten muss, wenn man weiß, wie ein Donald Trump auf sowas reagiert. Das ist also.
Ja, man fragt sich, ob das ein er misspoke, ob er das also vielleicht vergessen, wo er war und dass das veröffentlicht würde. Aber das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber also was man vorstellen könnte, ist, es wird immer schwieriger. Ne? Also Politiker sind zwischen einem Stein und ein harter Ort, wie wir sagen, zwischen a rock and a hard place. Ne? Also
in einer Zwickmühle würde man im Deutschen sagen.
Oder Pest und Cholera, sagt man auch.
Ne? Stimmt, die Wahl zwischen Pest und Cholera, sehr
genau.
Gut. Ja.
Also die müssen, also der Transatlantik. Transatlantische Beziehung ist wichtig, diese Nähe zu Trump und eine gute Beziehung mit Trump ist wichtig, aber die sind auch verantwortlich zu der Bevölkerung, zu ihr Wähler. Und besonders finde ich mit diesem Krieg in Iran ist es schwieriger. Also Trump verliert nicht nur zu Hause in die USA Unterstützung und kriegt viel Kritik, aber auch hier in Europa. Und das haben wir, wie du sagtest, Meloni ist ein von seinen engsten Vertraute hier in Europa. Und sie musste auch einen Schritt zurückgehen, als Trump der Papst kritisiert hat und hat diesen Streit mit der Papst. Also wie man weiß, der Vatikan ist in Rom, also die Italiener sind sehr katholisch, aber man kann nicht streiten mit der Papst. Also das musste sie kritisieren, sie musste sich distanzieren davon. Mhm. Und das war bestimmt schwierig für Meloni, aber also wie gesagt. Also
ihre Wähler sind ihr dann doch wichtiger.
Wichtiger. Also Macron, haben wir auch gesehen, hat ein paar schwere Worte. Er hat eine schwere Beziehung mit Trump, immer zwischen diesem Versuch, befreundet zu sein, aber auch also zu Hause auszusehen, wie er stark ist. Und eigentlich andere Politiker haben profitiert von der Distanz von Trump. Wir haben gesehen zum Beispiel Pedro Sanchez in
Spanien.
In Spanien hat die Krieg kritisiert, hat Trump kritisiert und seine Unterstützung ist deswegen so ein bisschen stärker geworden. Auch mit in Dänemark, Mette Frederiksen, war wiedergewählt. Also sie war stark gegen Trump wegen Grönland.
Oder auch der kanadische Regierungschef Carney.
Ja, also er würde sein Partei, die Zahlen waren einmal und Trump war sein Golden Ticket sozusagen, als Trump hat gesprochen über Kanada als die 51. Bundesstaat.
Und hat sich dann dagegen ziemlich entgegengesetzt. Also insofern, ja, das stimmt, man muss so ein bisschen die Balance finden, aber letztlich, genau, wird man zu Hause wieder gewählt. Und ich finde, Meloni ist ein sehr gutes Beispiel da. Der Papst und der Vatikan war den Italienerinnen und Italienern dann buchstäblich heilig. Insofern, ja, vielleicht ist das ein bisschen der Grund, warum Merz da auch noch ein bisschen eine klarere Kante da ziehen wollte. Aber dennoch, die Ergebnisse, wenn man so will, kamen dann prompt, nicht nur in Form von Beschimpfungen über Social Media von Trump, sondern eben auch die Ankündigung einerseits Zölle für europäische Autos, Autos aus der EU. Und das trifft natürlich in erster Linie die deutsche Industrie und Wirtschaft, die deutsche Autoindustrie. Und zweitens natürlich der angekündigte Abzug von 5.000 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland, vielleicht sogar auch mehr, das ist noch nicht so ganz klar. Und natürlich liegt es da nahe, dann zu sagen, okay, das war jetzt die Reaktion. Jetzt muss man so ein bisschen, würde ich sagen, aufpassen, das ist nicht gleich in einen Topf zu werfen, weil so etwas entscheidet man nicht über Nacht und das passiert auch nicht über Nacht. Und die Pläne für einen möglichen Rückzug und einen Abzug, das gab schon länger, die Diskussion. Und diese 5.000 waren ja auch zusätzlich erst reingekommen nach Europa nach dem russischen Überfall gegen die Ukraine zur Verstärkung eben unter Biden. Und ich glaube, insofern ist es nicht so, dass das Pentagon sagte, ha, das machen wir jetzt über Nacht, sondern aber die lagen in der Schublade, die Pläne.
Ja, Trump hat schon in seiner ersten Amtszeit schon dann über den Rückzug von fast 10.000 Truppen gesprochen. Also das war immer, Obama hat schon darüber gesprochen, hat über Prioritäten in der Welt und wo die sind und wo die Truppen sein sollen. Insofern, das war, ja, also wie du sagtest, es war nicht einfach ein 1:1 Knee-Jerk-Reaction.
Aber es passt natürlich ganz gut. Ja, Knee-Jerk-Reaction ist ein guter Umschreibung.
Sagt man das Knee-Jerk?
Also, nee, also, dass man so mit dem Knie so.
Wenn man diese Triffpunkt trifft, ne, auf der Knie und dann geht das.
Genau, ohne das ist, wenn man so quasi eine Reflex. Genau, Reflex. Ne, ein Reflex mit dem Hammer, so ein Reflexhammer auf die Knie.
Genau.
Scheibe oder da drunter haut und dann geht das Knie nach vorne. Ja. Und das war eben so ein Auslöser. Aber es passt natürlich gut zu sagen, okay, lieber Bundeskanzler, du kommst mir hier krumm, dann bestrafe ich dich jetzt sozusagen auf diese Art und Weise. Aber ich glaube, noch viel gravierender, wenn man so will, außer jetzt vielleicht diese Präsenz. Und es ist ja natürlich auch für die USA extrem wichtig, Deutschland als Drehkreuz für alle Operationen im Irankrieg, aber auch Logistik, auch das Kommando für Afrika und den Nahen Osten und so wird alles über Stuttgart beispielsweise koordiniert. In Wiesbaden, meiner Heimatstadt, sitzt die NSA mit einer riesigen Zentrale und viele Soldaten auch. Also die USA haben ja natürlich auch etwas von der Präsenz hier. Es ist nicht nur die Sicherheit der NATO und der NATO-Staaten und Europas und Deutschlands, sondern es ist ein Geben und Nehmen an der Stelle.
Und das wissen die Amerikaner auch. Es gab ziemlich dolle Kritik auch von unter Republikaner im Kongress. Also der Senator aus Mississippi, Roger Wicker, und Repräsentanten aus Alabama, Mike Rogers, haben eine gemeinsame Statement gegeben über das Wochenende und haben gesagt, dass sie haben sehr viel Sorge gemacht über diese Idee von der Rückzug von Truppen in Deutschland und haben Deutschland gelobt für die ganze, was die gegeben haben, für die logistische Unterstützung und so weiter und haben gesagt, dass das wäre also eine schlechte Entscheidung, die Truppen rauszuziehen.
Ja, und die Air Force Base in Ramstein in Rheinland-Pfalz alleine ist ja auch ein wichtiger, auch das Krankenhaus dort ist extrem wichtig für das US-Militär. Aber der Kongress, den du da jetzt zu Recht ansprichst, Jeff, hat ja nicht umsonst gerade erst vor kurzem Ende vergangenen Jahres per Gesetz bestimmt, dass die Truppenstärke in Europa nicht unter 76.000 sinken darf, ohne eine Begründung, ohne zu erklären, dass das auch im Sicherheitsinteresse der USA ist, wenn da jetzt mehr abgezogen würden, auf Dauer. Und jetzt temporär kann es immer drunter rutschen, aber auf Dauer darf das eben nicht sein. Und die Hälfte dieser knapp 80.000 Soldatinnen und Soldaten, die jetzt in Europa stationiert sind, sind in Deutschland stationiert, knapp 40.000, also das ist schon ein wichtiger Aspekt. Aber viel wichtiger als diese Stationierung von Truppen könnte sich auswirken, dass auch angekündigt wurde von der Trump-Regierung, dass es eben keine Mittelstreckenraketenstationierung in Deutschland jetzt geben soll. Das war vor 2 Jahren noch unter der Bundeskanzler Olaf Scholz-Regierung mit Joe Biden so vereinbart worden, auch als Abschreckung. Es sollte auch die NATO stärken. In der Enklave Kaliningrad haben die Russen Mittelstreckenraketen, die potenziell auch mit Atomsprengköpfen munitioniert werden könnten, stationiert. Also als Gegengewicht war das angekündigt und Trump hatte das bislang nicht in Frage gestellt, aber das soll jetzt eben nicht kommen. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Amerikaner jetzt im Irankrieg ohne Ende Tomahawk Cruise Missiles, also diese Mittelstreckenrakete und Präzisionswaffen verfeuert haben und deswegen natürlich auch ihr eigenes Arsenal ziemlich geschrumpft ist und deswegen sagt man, okay, die schicken wir jetzt erstmal nicht nach Europa. Aber es führt dazu, dass wir jetzt das, was Politologen eine Fähigkeitslücke nennen haben. Also Deutschland, Europa versucht ja in der Aufrüstung auch so Mittelstreckenraketen dieses Typus zu entwickeln und zu bauen. Aber das dauert natürlich alles. Und diese stationierten Mittelstreckenraketen in Deutschland sollten das überbrücken. Bis dahin fehlt jetzt erstmal. Und das schwächt Deutschlands Sicherheitsarchitektur, Europas Sicherheitsarchitektur und die der NATO insgesamt. Und es kommt vor allen Dingen nach einem Telefonat, das kam auch noch vergangene Woche dazu, zwischen Präsident Trump und Präsident Wladimir Putin. Und da fragt man sich schon so, das ist so ein bisschen, gibt es da einen Zusammenhang? Haben sie telefoniert? Ja. Sagt er, pass mal auf, du stellst sie da nicht hin. Oder ist es wirklich nur, weil Trump gesagt hat, ihr seid da ohne Strategie im Iran und ihr seid gedemütigt worden. Und das war dann die Knee-Jerk-Reaction. Also,
wie man weiß, also Trump spielt mit solchen Sachen und als Drohungen. Also er will, dass alle Angst haben und nicht wissen, wohin es geht. Also dass die alle, es gibt große Fragezeichen, war das nur Zufall oder bedeutet das was, müssen wir mehr Angst haben? Aber Ingo, wie mit den Raketen, die Pentagon hat den NATO-Verbündeten in ganz Europa mitgeteilt, dass sie mit Verzögerungen bei der Lieferung von Waffen rechnen müssen. Ja. Und das ist problematisch, besonders für die UK, Polen, Litauen. Also es ist auch eine Frage dann, was das bedeutet. Wir wissen, dass die USA, es gibt Gerüch über die, wie sagt man, Stockpile von Waffen.
Gerüchte, ja, dass das Arsenal ziemlich leer ist.
Und es gab viel Kritik von Generalen sogar, die haben sich geäußert in der Öffentlichkeit und gesagt, so hey, wir müssen aufpassen hier, dass wir genug Waffen haben überhaupt. Also wenn man diese Verzögerungen sieht, dann fragt man, ist das das Problem oder ist es einfach eine Drohung von Trump und er will also Europa bestrafen oder ist es ein anderer Grund?
Es passt zumindest Trump, glaube ich, ganz gut ins Konzept, dass er sagen kann, pass auf, ihr kriegt keine Tomahawk-Mittelstreckenraketen, ihr kriegt einen Abzug von Truppen, all das, weil ihr nicht so mit mir umgeht, wie ich das gerne hätte. Und das fast schon als Majestätsbeleidigung empfindet, so auch kritisiert zu werden. Also insofern ist das eine, ja, keine Kleinigkeit, die da gerade passiert. Auch gerade, weil man sich fragt, welche Schlüsse zieht ein Wladimir Putin dann daraus gerade, wenn Europa, was das betrifft, geschwächt dasteht zumindest. Und
also wir wissen schon, dass dieser Krieg in Iran spielt auf jeden Fall in Putins Hände. Also er verdient dann mehr durch Öl und Gas, als vor der Krieg angefangen hat. Also es ist eine Win-Win-Situation im Moment für Putin. Sieht mindestens so aus.
Guter Nachklapp. Es sieht zumindest so aus. Also ich glaube, die russische Wirtschaft ist auch ziemlich unter Druck. Und das ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen, diesen Verschleiß aufrechtzuerhalten für Russlands Armee. Aber trotzdem, in dieser Situation befinden wir uns und da bin ich mal sehr gespannt. Kommt jetzt auch nicht über Nacht, der Abzug, also sowas geht auch logistisch einfach nicht. Aber ja, es ist halt die Frage, wir sind wieder bei derselben Frage wie immer. Wir sehen, dass Donald Trump auf klare Kante reagiert. Also dass er, ne, wenn ihm auch wirklich entgegengehalten wird, die Chinesen haben wir erwähnt in vergangenen Folgen, die mit den seltenen Erden, die Brasilianer auch, die mit die haben auch seltene Erden, aber eben auch viele Produkte, die Kaffee beispielsweise, die in den USA gebraucht werden. Und dass man sagt, okay, dann gibt's da eben auch Einschränkungen. Und die Frage ist, sollte Europa jetzt beispielsweise auf diese angekündigten 25% Zölle bei Autos dann auch quasi zurückschlagen, denn es gibt ja auch Produkte, die die USA brauchen aus Europa, um da zu sagen, pass mal auf, wenn du uns so kommst, dann ist das die Antwort. Denn dieses Appeasement und dieses Versuchen zu umgarnen bringt gar nichts, zumindest nichts, worauf man sich verlassen könnte. Denn das kann heute so, morgen so sein. Aber Bundeskanzler Merz hat ja dann bei Karin Mioska noch hinzugefügt, dass er trotz der aktuellen Differenzen mit Donald Trump die Zusammenarbeit nicht aufgeben wird und sich weiter bemühen wird um ein besseres Verhältnis, um einen besseren Draht, um da den Faden auch nicht abreißen zu lassen. Wer da die Reaktion, seine aktuelle Einstellung und Haltung zu diesem aktuellen Streit nochmal nachschauen möchte übrigens, der kann das natürlich gucken. In der ARD-Mediathek ist die ganze Sendung Karin Mioska vom Sonntagabend nochmal zu sehen oder auch als Audio in der ARD-Sounds-App der Neuen.
Beunruhigt Sie das, dass Donald Trump plötzlich so unfreundlich über Sie spricht?
Wir versuchen mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben, gemeinsam ein Problem zu lösen. Und ich habe ihm bei meinem letzten Besuch, auch in unseren Telefonaten, immer wieder gesagt, dass dieser Krieg mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf uns hat, dass wir ihn gerne beendet sehen würden und dass wir auch Hilfe anbieten. Wir haben das auch organisiert. Ich habe das mitorganisiert. Im europäischen Teil der NATO, in der Europäischen
Union. Er hätte gerne gehabt, dass Sie jetzt schon Hilfe anbieten, wäre er vielleicht auch nicht so böse.
Ja, das habe ich ihm aber auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, wenn du willst, dass wir dir bei einem solchen Konflikt helfen, dann ruf uns vorher an und frag uns.
Der Vorteil wiederum ist, jetzt gibt's Beef, wie wir eingangs sagten, zwischen Merz und Trump. Aber es könnte natürlich übermorgen oder morgen auch schon genau wieder umgekehrt sein. Also, und dann heißt es wieder, ja, Merz ist der beste Regierungschef, den Deutschland je hatte, weil er vielleicht, keine Ahnung, was ihm wieder geschmeichelt hat oder und insofern.
Eine Verbesserung in der Beziehung kommt normalerweise mit viel Lob und Geschenke. Also und insofern könnte Merz vielleicht, wenn er die Beziehung verbessern will, vielleicht irgendwas lernen von King Charles. Da hat eine andere Art in einer anderen Trump kritisiert, aber also wie sagt man, das ist eine deutsche Redewende, wenn man sagt, Lächeln ist die eleganteste Art, deinen Gegner die Zähne zu zeigen, oder? Oder sagen wir das auf Englisch? Ich vergesse immer.
Aber nee, das ist eine. Ich glaube, dass ich habe das mal in so Poesiealben in der Grundschule hat mir das mal jemand. Bei das? Ja, ich finde das aber einen guten Spruch, der begleitet mich schon seit sehr vielen Jahren. Lächeln ist die eleganteste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen.
Ja, und ich glaube, ich habe das von dich gehört und ich habe an diese Gespräch erinnert, als ich der Rede von King Charles gehört habe, als er letzte Woche in Washington
genau.
war.
Genau, kommen wir jetzt da zu diesem Staatsbesuch des britischen Königspaars. Und das ist wirklich ein eklatanter Gegensatz dann auch, weil man da ganz gut, auch wie du sagst, sehen kann, wie man Kritik, wie Merz sie geäußert hat, loswerden kann und trotzdem In kein Geschirr zerdeppert wird.
Art und Weise, wo alle, die ganze Kongress, beide Seiten, also bipartisan Applaus für der König gab, als sie mehrmals auf die Füße waren und haben Charles applaudiert, trotz also der Inhalt. Und ich fand das auch wirklich beeindruckend, obwohl ich weiß nicht, ob das nur so jemand wie der König sowas machen könnte, schaffen könnte, ob das Merz oder Macron oder ein anderer Politiker sowas so elegant sagen könnte. Und also wir müssen auch sagen, also wir kommen erstmal vielleicht sollen wir sagen, genau was Charles gesagt hat, also der Kritik in die eleganteste Art und Weise, dass er das gemacht hat.
Ja, und auch sehr elegant in diesem Nadelstreifenanzug, da vom Kongress zu stehen. Eine Ehre, die zuvor nur seiner Mutter zuteil geworden war. 1991 hat Queen Elizabeth II. Vor der Joint Session of Congress, also vor beiden Kammern gesprochen, jetzt eben König Charles III. Und ich finde natürlich, du hast vollkommen recht, allein mit diesem britischen, ein bisschen vernuschelten, aber doch sehr, sehr charmanten Sprech, den König Charles hat. Und für mich war diese Rede tatsächlich auch, sie war wirklich gelungen in vielerlei Hinsicht. Genau der richtige Bogen gespannt, die richtige Länge auch, den richtigen Ton getroffen und eine Menge Punkte angesprochen, gerade was das transatlantische Verhältnis betrifft. Mit ziemlich direkter Kritik, aber eben so verpackt, dass der Kongress, der stand ständig auf und klatscht, es gar nicht gemerkt hat, dass ihm da gerade die Leviten gelesen wurden, wie man sagen würde.
Es war auf jeden Fall in diese Geschenkpapier eingewickelt von Zusammenhalten und der besondere Geschichte und Beziehung zwischen die zwei Länder und wie wichtig das ist und wie er mehrmals gesagt hat, wir haben unsere Differences, wir sind nicht immer einig auf Sachen.
Der Besuch begann ja, oder der Grund des Besuches war ja der 250. Jahrestag, der Geburtstag der USA, der ja eine Lossagung vom englischen Königshaus war, ein Bruch, eine Revolution. Insofern,
genau.
Ja, die hatten auch Beef damals.
Insofern, genau. Das ist das Thema der Folge, Beef. Aber trotzdem, wie er sagt, wir haben so viel gemeinsam und wir würden auch so viel immer, auch wenn wir nicht eye to eye, nicht wenn wir immer alles gleich sehen, auch wenn wir Streit haben, wir würden immer Alliierten sein, wir würden immer Freunde sein, wir würden immer diese Geschichte, diese wichtige Geschichte zwischen uns haben und das ist, was uns verbindet und das ist, was wichtig ist. Und das war von Anfang bis zum Ende ein bisschen das Thema. Und dann, es hat ihm erlaubt, ein bisschen rein in Thema zu gehen, wo die USA und Großbritannien nicht eye to eye sehen, nicht geeinigt sind.
Genau, also zum Beispiel die Unterstützung für die Ukraine fand ich einen starken Moment. Oder eben auch zu sagen, hör mal, bei all der Kritik an der NATO, die du hast, lieber Präsident Trump oder liebe Vereinigte Staaten von Amerika, erinnert euch mal daran, nach dem 11. September, den Terroranschlägen von 2001, da war es die NATO, die zum ersten Mal, weil die Amerikaner zum ersten Mal den Artikel 5, den Beistandsartikel, ausgerufen hatten, dass wir quasi da zur Hilfe geeilt sind und gemeinsam, wie damals schon in den Kriegen zuvor, Schulter an Schulter, in Afghanistan im Einsatz waren. Also das ist nicht nur eine Einbahnstraße und das war ein sehr starker Moment.
In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder, through two world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security.
Ich glaube auch, die ganzen Referenzen von King Charles, auch auf das nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch, wie wichtig die Rechtsstaatlichkeit ist, dass es auch eine Gewaltenteilung gibt, dass der Kongress, er hatte diesen Kongress gegenüber den Abgeordneten, stand er ja und hat gesagt, ihr seid hier eine Zitadelle der Freiheit und der Demokratie und es ist quasi eure Aufgabe, eine exekutive Macht einzuhegen und hat das einen geschichtlichen Bogen gespannt bis zur Magna Carta, die ja aus England kommt, als der englische König den Baronen quasi Zugeständnisse machen musste und ein Rechtsregelwerk erfunden hat, der wiederum die amerikanische Verfassung, die Gründerväter extrem beeinflusst hat. James Madison, Thomas Jefferson, die haben alle sich bezogen darauf. Manche Sätze in der US-Verfassung sind sogar wortwörtlich aus der Magna Carta gezogen, aus dem Mittelalter, ja, von 1215 damals. Und gerade auch Artikel 5 zum Beispiel, gerade die Rechtsstaatlichkeit, ne, dass es einen fairen Prozess geben muss, dass jemand nicht doppelt für eine Tat bestraft bestraft werden darf und all diese Dinge. Das denen nochmal vor Augen zu führen, auf so eine elegante, aber charmante Weise, das war schon wirklich eine rhetorische Meisterleistung, fand ich.
Checks and balances.
Ja.
Und das ist der Job von der Kongress. Ein Job, das wir, also viele Leute kritisieren in diese erste 1,5 Jahr von der zweite Trump-Amtszeit, dass die machen kein Check und Balance an Trump, dass die erlauben ihm viel, viel mehr, als er sein Recht, sein Amt erlaubt.
Insofern, ja, wobei das ist ja genau in der Phase, in der wir uns befinden. Sorry, mich da reingrätsche, weil die Republikaner unter Trump, beziehungsweise Trump und seine Republikaner versuchen ja gerade die Präsidentschaft sehr viel exekutiver auszulegen. Immer noch im Rahmen der Verfassung, sagen sie, und wenn es Fragen gibt, dann soll das der Supreme Court entscheiden. Und die Kritik ist ja eben, dass es heißt, hier werden Normen und Regeln gedehnt, Grenzen überschritten und es ist schwierig, eine Grenze, die einmal überschritten ist, wieder zurückzubringen. Und deswegen, ja, wie du sagst, ist es genau der wichtige Appell eben auch von King Charles gewesen. Leute, der Kongress, ihr seid die Vertreter des Volkes. Und es ist ein Wesenszug der Demokratie, dass ihr die exekutive Macht, so wie damals quasi die Revolutionäre sich gegen den König, seinen fünffachen Urgroßvater, sozusagen König George III., sich gewendet haben.
Vielleicht ironisch, dass der König muss der Kongress das erinnern.
Ja, guter Punkt.
Also, aber nochmal, ich war überrascht dann zu sehen, dass alle waren sofort auf die Füße und haben alle sofort applaudiert. Weil das ist irgendwas, wo ich dachte, okay, vielleicht sehen wir einen Unterschied zwischen die zwei Parteien. Aber das war nicht der Fall. Sogar J.D. Vance und Mike Johnson, der Speaker of the House, hinter ihm
ja,
waren auch auf die Füße. Das fand ich eigentlich eine gute Zeichen, aber ich war so, haben die wirklich zugehört oder sind manche eingeschlafen und haben einfach...
Alles, was Charles sagte, sie unterschreiben würden, aber sie haben gar nicht gemerkt, dass die Spitzen, die da drin waren, auf die aktuelle Situation gemünzt waren und haben das dann eben applaudiert und ich glaube, vielleicht so im Nachhinein, Moment mal, vielleicht ist da was hängen geblieben und die Reaktion.
Also die waren die zwei Hauptpunkte, würde ich sagen. Aber ich fand das auch, er hat auch der Chance benutzt über andere Themen, die jetzt, wie er sagte, wofür wir vielleicht nicht genau einig sind. Er hat über der Religion und wie der Christentum wichtig ist in seinem Leben, aber wie wichtig das ist, dass wir was gemeinsam finden mit anderen Leuten aus anderen Religionen, dass wir Respekt für andere Religionen haben, also Toleranz, dass wir Vielfaltigkeit ist eine Stärke,
ja,
das ist irgendwas.
Ganz starker Moment, ja. Dass, Diversität.
Ja, genau, dass Trump und seine zweite Amtszeit besonders hat attackiert. Und der letzte Punkt fand ich auch wichtig, Natur.
Ja.
Hat er von der Umwelt gesprochen und das gehört uns alle und wir müssen irgendwas tun. Besonders, wie wir gesehen haben in den letzten paar Wochen, dass die Environmental Protection Agency, die EPA in die USA.
Die Umweltbehörde. Ja.
Will Pestiziden, Verbot an bestimmte Pestiziden lockern oder jetzt nicht mehr verbieten, aber erlauben. Also insofern, ich finde auch, das ist irgendwas, dass die Königshaus, das ist ein Thema und das stimmt, das ist irgendwas, das ist nicht nur zwischen unseren zwei Ländern, aber klar, die ganze Welt. Und das hat er ganz stark gesagt und nochmal, es war eine Kritik, aber in einer Art, wo alle waren, ach ja, toll, ja, ja, super.
Ja, auch gerade zum letzten Punkt, dem Umwelt- und Klimaschutz, haben auch die Republikaner geklatscht und sind aufgestanden.
Genau.
Und man denkt, okay, aber so ein paar von diesen
haben
ganzen...
Haben die wirklich zugehört?
Ja, aber das ist ja auch ein Thema, das King Charles ja wirklich zeitlebens beschäftigt. Umwelt- und Klimaschutz, Biodiversität auch und all diese Dinge. Das ist so wirklich sein Ding. Insofern hat mich das nicht überrascht, dass er das angesprochen hat. Aber trotzdem, es ist ein wichtiger Punkt, gerade in den heutigen USA. Und insofern, für mich war das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hatte so das Gefühl, das war so King Charles Love Actually Moment. Weißt du, es gibt diesen wunderbaren Film, ja, den wir immer zur Weihnachtszeit gucken, wo der US-Präsident, gespielt von Billy Bob Thornton, zu Besuch ist in London in der Downing Street. Und so ein bisschen die Sekretärin oder die Assistentin von des britischen Premierministers, gespielt von Hugh Grant, anbaggert und der fühlt sich dann mehr als auf den Schlips getreten und entgegen seiner ursprünglichen Annahme, sich nicht gegen den Präsidenten zu positionieren, obwohl sein ganzer Staff das wollte, dass er da eine klare Kante zeigt. Er sagt, nee, lass uns das erstmal zu Beginn easy machen und dann aber nach der kurzen Szene In der Pressekonferenz sagt er dann, ein Freund, der uns nicht respektiert, ist nicht mehr unser Freund. Und alle klatschen und alle jubeln und sind ganz begeistert von ihrem Premierminister. Und ich glaube, das hat auch für King Charles in England und in Großbritannien eine Menge Punkte gebracht, so aufgetreten zu sein.
Punkte, dass er vielleicht braucht. Also ja. Wie wir wissen, der Königshaus und King Charles, die haben viel Kritik in die letzte Zeit bekommen wegen seinem Bruder Andrew, der bekannt ist als eine Freund von Jeffrey Epstein und war involviert mit mehreren Frauen durch Epstein. Und alle wollen wissen, wie viel Charles und die Königshaus gewusst haben, wie viel die haben Andrew also geschützt oder verteidigt. Und
ja, es haben sich, um jetzt doch Kritiker an dieser Rede doch auch zu nennen, es haben sich viele auch mehr gewünscht, dass auch das angesprochen würde vielleicht. Und das Königshaus hat dann gesagt, das war in einem Satz drin, dass wir auch eben auf die Opfer unserer Gesellschaften und was da passiert, mehr achten sollen. Und das war dann gemünzt auf auch die Opfer, die Missbrauchsopfer des Jeffrey Epstein-Rings, um es mal so zu beschreiben. Insofern, ja, war das vielleicht nicht genug, muss man da sagen. Aber zumindest war es auch, sollte es da zumindest an der Stelle gewesen sein. Aber ja, klar, das Königshaus ist unter großem Druck, die Monarchie in Großbritannien, aber ich glaube, das waren Punkte. Wobei mein Highlight von diesem Besuch, diesem Staatsbesuch war gar nicht, also die Rede im Kongress vor den beiden Kammern unbedingt, aber dem besten Joke, dem besten Witz, und das ist irgendwas, was nur die Briten irgendwie können. Also dieser trockene Humor, so, wo du auch erst gar nicht merkst, Moment mal, bin ich da gerade durch einen Kakao gezogen worden, ich habe es gar nicht gemerkt und auch so doch durchaus bissig. Und zwar war das beim Staatsbankett im Weißen Haus dann, da hat er auch eine kurze Rede gehalten und hat dann gesagt, naja, lieber Präsident Trump, I couldn't help but notice, das ist auch so eine herrliche Formulierung im Englischen, also ich kam nicht umhin festzustellen oder zu bemerken, dass du hier gerade im Ostflügel des Weißen Hauses gewisse Umbauten vorgenommen hast oder vornimmst gerade, da mussten alle schon lachen und sagte, naja, so ähnlich haben wir das ja auch schon 1814 versucht und das war im Krieg von 1812, als die Briten dann 1814 in Washington einmarschiert waren und im Prinzip das Weiße Haus so auf die Grundmauern niedergebrannt haben. Also ähnliche brachiale Vorgehensweise.
Es gibt genug Zeit, vielleicht, dass alle können darüber lachen.
Es ist lang genug her, genau, ja. Um darüber zu lachen. Aber ich fand die Parallele, also wie er das hier abgerissen hat, wir haben das damals auch schon versucht, hier ein paar Erneuerungs-, Verschönerungsansätze zu bringen.
Ja, das war der Abend, als Trump und der König zusammensaß, weil, wie man weiß, also im Kongress kommt der Präsident nicht rein, insofern Trump war nicht vor Ort. Aber ich frage mich, also wie, er hat bestimmt der Rede von Charles geguckt und ich frage mich, wie er reagiert hat. Ich glaube auch, dass, also Trump ist jemand, der so fasziniert ist mit,
das stimmt,
mit der Königshaus und mit, allgemein mit Royalty, und das ist irgendwas, ne? Also wir haben keinen König in die USA, obwohl die Weißen Haus hat eine Post auf Social Media veröffentlicht mit Charles und King Charles und Trump mit der Schlagzeile zwei Könige.
Also, two Kings, ja, genau.
Two Kings. Und das war irgendwas, wo ich weiß, meine britischen Freunde haben, die fanden es nicht lustig.
Ja, man fragt sich, was soll das? Also ist das jetzt nur so eine Art Provokation, dass man sagt, haha, guck mal, wo man dann sagen kann, ach, war nur ein Witz. Oder ist da, sieht er sich selber auch so als Sonnenkönig? Vermutlich schon. Aber das war wirklich
die Ironie, dass die Protestebewegung in die USA heißt No Kings auch. Ne? Weil er selbst gerade einen King genannt hat. Aber auf jeden Fall hat Trump eine Faszinierung mit der Königshaus. Also man sieht vielleicht im Oval Office, wie gold das geworden ist. Er findet das auch ja, ein Zeichen von Wealth, von Geld, von Macht und Will. Also das, ich glaube, das spiegelt ein bisschen, was er denkt, also der Buckingham Palace, wie das aussehen würde und wie regal das ist. Und also, aber die Faszination auf jeden Fall ist da. Und deswegen vielleicht kann Charles reden mit Trump oder Sachen sagen, in einer Art und Weise, dass andere, also selbst der Papst nicht sagen kann. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Und gerade besonders mit dem britischen Königshaus. Also das ist wirklich, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. You nailed it.
Hit the nail on the head.
Ja, das ist eine Redewendung, die identisch ist.
1-1.
Ja, dass der diese wirklich fast schon Bewunderung. Und tatsächlich, ja, das ist die Schwierigkeit, die ein Merz, eine Meloni haben, dass man dann bestimmte Dinge vielleicht sagen sollte in einem gewissen klaren, harten Tonfall, wo es dann aber gleich Reaktionen gibt. Und ein Charles, kann das und he gets away with it. Also er kommt damit davon. Vielleicht brauchen wir König Charles ja überhaupt in Zukunft als diplomatische Speerspitze.
Auf jeden Fall.
Für die europäisch-amerikanischen Beziehungen.
King, ne? Also
ja. Ja, für die Transatlantischen.
Demokratie funktioniert nicht, jetzt brauchen wir alle Könige.
Ja, um die NATO auch zu stärken, nutzen wir ihn vielleicht häufiger. Ja, aber das war auf jeden Fall das, was das politische Washington bewegt hat. Direkt im Anschluss natürlich, darf man auch nicht vergessen, nach diesem Attentatsversuch beim White House Correspondents' Dinner. Das war ja kurz, hing das auch in der Schwebe, ob vielleicht auch dieser Staatsbesuch von King Charles abgesagt werden sollte. Aber ich glaube, das war ganz gut, dass das durchgezogen worden ist und eben so dann durchs Ziel gegangen ist. Und damit kommen wir zum dritten großen Thema dieser heutigen Folge, nämlich wegen all dieser Geschichten, wegen des Anschlagsversuchs, wegen des Staatsbesuchs und auch wegen der transatlantischen Verwerfungen, ist ein Thema ein bisschen unterm Radar geblieben und quasi ein bisschen auch in der Öffentlichkeit durchgerutscht, das wir finden, doch ein wichtiges ist, und zwar betrifft es das politische, innenpolitische System der USA, nämlich ein Urteil des Supreme Courts zum US-Wahlrecht. Und das ist wegweisend gewesen, deswegen wollen wir da kurz drauf eingehen.
Also, was steht in dieser Voting Rights Act? Im Einzelnen schaffte es diskriminierende Analphabetismus-Tests für potenzielle Wähler ab. Es verbot Gerrymandering, wenn es Minderheiten benachteiligt. Es zentralisierte die Wählerregistrierung auf Bundesebene in Gegenden, in denen weniger als 50% der Einwohner registrierte Wähler waren. Und gab dem US-Justizministerium divers Kontrollrecht über das Wahlgesetz in Gegenden, in denen African Americans mehr als 5% der Bevölkerung stellen. Also diese Gesetz war, die Idee war, dass es würde helfen, besonders African Americans, aber auch Minderheiten wählen zu gehen, weil und dass mehr schwarze Repräsentanten gewählt sein würde. Also
ein zentrales Gesetz der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre auf jeden Fall, um da mehr Chancengleichheit auch reinzubringen und vor allen Dingen eben die Minorities und die Afro-Americans im Süden der USA im Besonderen eben mehr am politischen Prozess beteiligen zu können.
Genau, also man kann auch nicht vergessen, es ist schwerer in die USA zu wählen ein bisschen. Also wir haben schon und wir würden schon in die nächsten paar Monate bestimmt mehr reden über, wie man wählt in die USA, weil die Zwischenwahl ist im November und das wird ein großes Thema sein in den kommenden Wochen und Monaten. Aber man ist nicht automatisch angemeldet, also registriert zu wählen, wie hier in Deutschland, wie ich gelernt habe als neue Deutsche. Ich habe schon sogar eine Postwahl bekommen.
Ja, der Olympia-Entscheid in Hamburg, der ansteht, da darfst du schon mitbestimmen.
Jetzt, und das nur ein paar, ne, so eine Woche nach meiner Einbürgerung.
Ja.
Aber in Amerika muss man dasselbe machen. Es gibt Regeln, man muss Beweis mitbringen, man muss Ausweis mitbringen und man muss das machen in eine bestimmte Zeit, also eine bestimmte Zeit vor der Wahl. Und jedes Bundesland hat andere Regeln. Insofern, wenn
es
man.
Es gibt im Prinzip 50 verschiedene Wahlgesetze,
ja,
weil jeder Bundesstaat das anders regelt und handhabt. Und wenn man umzieht, ist es auch total verwirrend. Man ist vielleicht gewohnt, wie man sich in dem einen Bundesstaat registriert zur Wahl, im nächsten ist es nicht. Und die zentrale Problematik dabei ist, und das kann man nicht oft genug betonen, als großen kulturellen Unterschied auch und gesellschaftlichen Unterschied zwischen den USA und Deutschland, es gibt kein Meldewesen in den USA.
Genau.
Nirgendwo ist es registriert. Vielleicht, ja, es gibt jetzt, man ist dabei, jetzt einen landesweiten Personalausweis einzuführen, sogenannte Real ID. Aber es gibt keinen, wie du sagst, keine automatisch, ich melde mich irgendwo an und dann weiß die Behörde, wo die Wahlunterlagen hingeschickt werden müssen, wo schon die Briefwahlunterlagen vielleicht auch im besten Fall dabei sind und dann muss ich nicht mehr viel machen. In den USA ist es jedes Mal ein
muss
Riesenthema.
Muss man sich immer anmelden.
Genau.
Und nur 50% von Amerikanern haben einen Reisepass. Also das ist ein Ausweis, das man benutzen kann. Sonst muss man da Geburtsurkunde benutzen. Und also, weil normalerweise Amerikaner benutzen.
Ja, wobei, das ist jetzt was, der SAFE Act, denn das
ist was, das neu ist, das die machen wollen.
Genau,
aber
bislang reichte es ja teilweise sich.
Ein Führerschein.
Ja,
und
wobei denen auch Ausländer, ich hatte auch einen US-Führerschein.
Genau, also und nicht jeder hat einen Führerschein. Insofern, und nicht nur das, der andere Punkt, das wichtig ist, ist, dass wir wählen normalerweise an der ersten Dienstag im November. Also das heißt, das ist ein Tag mitten in der Woche, wo, wenn man arbeitet, entscheidet, muss man entweder sehr früh gehen und man weiß jetzt, in die letzte Paarwahl gab es Schlange, die, wo Leute haben, standen draußen vor einem Wahllokal mehrere Stunden. Also man muss entweder frei nehmen oder frei kriegen von der Arbeitgeber oder wenn man kleine Kinder hat, man muss Kinderbetreuung haben oder man, es ist kompliziert. Es ist nicht wie hier in Deutschland, wo die meisten haben Sonntag frei und haben dann Zeit, wählen zu gehen. Insofern, das ist vielleicht ein von der Gründe, warum in die letzte Zeit nur 50 bis vielleicht 60% von Amerikanern haben gewählt.
Ja, die Wahlbeteiligung ist deutlich niedriger als in Deutschland beispielsweise. Da liegt sie bei der letzten Bundestagswahl lag sie um die 80%. Und ja, das ist ein bisschen niedriger. Es ist ja auch, wie so vieles in den USA, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge erörtert, aber wie so vieles in den USA hat das historische Gründe. Ne? Sonntag war früher vor 200 Jahren der Tag des Herrn und der Montag war der Anreisetag, weil man eben an den Wahllokalen, die waren nicht um die Ecke im ländlichen Amerika, anreisen musste und dann wurde im Dienstag gewählt. Aber wie so vieles hat sich das auch ein bisschen überholt. Ne? Man hat so gewisse Anachronismen, dass man da jetzt immer noch dienstags wählt und nicht sonntags. Aber worauf wir hinaus wollen, ist mit diesen ganzen Beschreibungen. Es gibt Hürden, größere Hürden im Wahlsystem und einige dieser Hürden wollte dieser Voting Rights Act von 1965 eben minimieren und reduzieren. Und da ist jetzt dieses Urteil dazu gefallen. Das wurde immer mal wieder, wurde es angefasst, auch vom Supreme Court. Gibt es immer wieder auch Urteile und so. Wie so vieles ist das auch relativ fluide.
Eigentlich, das ist das dritte Mal, dass der Obersten Gerichtshof hat ein kleiner Teil von dieser Voting Rights Act also weggestrichen.
Und darauf wollen wir hinaus. Was nämlich jetzt ja weggestrichen, wie du so schön sagst, wurde, war ein Urteil, das sagt, dass dieses Gerrymandering, und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber dieses Gerrymandering basierend auf Race, ne? Also auf welche Minoritäten und welche Menschen wo leben, dass das verfassungswidrig ist. Und da kann man eigentlich erstmal sagen, ja, stimmt eigentlich, kann ich vollkommen mitgehen. Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Ein Bürger ist, egal welche Hautfarbe, egal welcher Herkunft, ist ein Bürger und eine Stimme. Ne? One citizen, one vote. Aber, wie gesagt, der historische Kontext ist, vor 50 Jahren hatte man das eingeführt, um quasi, wie eine Art Quote, wenn man so will, um das zu fördern. Weil bis dahin wurden Wahlbezirke so zurechtgeschnitten, dass gerade die African Americans benachteiligt worden waren, gerade im Süden. Das war ein Riesenproblem. Deswegen hat das Justizministerium ja auch quasi Befugnisse gehabt und gesagt, wir gucken da drauf, das müssen die uns vorlegen und ob das wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist und dieser Zuschnitt. Und es hat dazu geführt, dass mehr schwarze US-Amerikaner im Kongress vertreten waren.
Also wir sehen auch heute, also besonders in Nationalwahl, also in statistischerweise in Lokalwahlen ist es weniger, aber wir sehen Beispiele von zum Beispiel James Clyburn. Er ist eine Abgeordnete aus South Carolinas 6. District und sein District ist neu gezogen nach 1990 und seit dann gab es immer eine schwarze Repräsentantin, auch Maxine Waters aus Los Angeles. Also es ist nicht immer der Fall, aber Raphael Warnock zum Beispiel, er ist eine Senator aus Georgia, das ist dann nicht eine kleine District, das ist die ganze Bundesstaat. Also, oder Barack Obama war gewählt als erster schwarzer Präsident. Aber es hat auf jeden Fall geholfen, mehr schwarze Repräsentanten, Senators.
Auch im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung. Denn sie waren komplett unterrepräsentiert für Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Und das ist die Idee, dass es gibt Representation. Ne? Ja. Weil früher, wie du gesagt hattest, also Republikaner besonders, es gibt, müssen wir auch sagen, Republikaner, es gibt ein Stereotyp, dass Minderheiten wählen in großer Zahlen für Demokraten. Und deswegen war die Republikanische Partei immer vor diese Beschränkungen oder also war vor Gesetze, die haben das ein bisschen schwieriger gemacht, für Leute zu wählen, ob das Ausweis zu kriegen war oder Gerrymandering insofern. Aber wir sehen jetzt in die letzte Zeit besonders, dass das nicht der Fall ist, besonders in die letzten 8 bis 12 Jahren, dass Trump hat performt. Er hat viele Unterstützung von Minderheitenwähler. Also es ist nicht, man kann nicht mehr immer glauben, dass die Mehrheit von Minderheitenwähler oder schwarze Wähler gehen automatisch an die Demokraten.
Das ist in der Tat jetzt die Frage und deswegen könnten die einen, die Befürworter dieser Entscheidung von vergangener Woche sagen, ja, es war Zeit, dass wir das jetzt mal aufheben, dass eben nicht Wahlkreiszuschnitte verboten sind, wenn sie African Americans benachteiligen, weil es eben basiert darauf, dass es unconstitutional. Es gibt aber eben auch die Sorge bei vielen Bürgerrechtsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, die sagen, okay, diese Errungenschaften, die diese Gesetzgebung uns gebracht hat, die wird jetzt wieder eingerissen. Und das Risiko ist, dass jetzt eben Minorities wieder benachteiligt werden könnten. Jetzt muss man dazu vielleicht ein kleiner Einschub sagen, was ist überhaupt das Problem dieses Gerrymandering? Den Begriff hört man immer wieder in den USA, in der Politik, den haben viele von euch bestimmt auch schon gehört. Er geht zurück auf einen Wahlkampf von 1812, als der Gouverneur von Massachusetts, Elbridge Gerry, da kommt der eine Teil dieses Begriffs, einen Wahlkreis in Massachusetts so zurechtgezeichnet hat, zurechtgezogen hat, dass der auf der Landkarte danach aussah wie ein Salamander. Weil da wird noch ein Bogen gezogen und da ein Bogen. Und das sah dann, wenn man sich das so anguckte, aus wie ein Salamander. Und dann wurde das quasi dieser Begriff geformt aus Gerry und Salamander wurde Gerrymandering. Und das ist quasi die Beschreibung, dass man Wahlkreise so zurechtzeichnen kann, wie es einem passt. Wieso ist das überhaupt ein Problem? Es ist ein Problem in einem Mehrheitswahlsystem. Weil in einem Verhältniswahlsystem, wie es das in Deutschland gibt, ist es ja egal, wo die Leute wohnen. Denn jede Partei bekommt Stimmenanteile entsprechend im Verhältnis zu den Stimmen, die sie, also Sitze im Parlament entsprechend im Verhältnis zu den Stimmen, die sie in der Wahl bekommen hat. In den USA hast du ein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, wenn du einen Wahlkreis, wenn du da der Gewinner bist, dann gewinnst du quasi alles. Und das ist halt ein Problem, wenn du es dir dann so zurechtziehst, dass entweder du versuchst noch eine Enklave vielleicht da noch in deinen Wahlkreis reinzukriegen von deinen Anhängern und da noch. Oder umgekehrt, eine Minorität beispielsweise, African Americans, alle in einen Wahlkreis zusammenfärchst, sodass da zwar ganz viele Menschen leben, aber quasi die weniger Sitze im Parlament dann haben, weil die quasi nur diesen einen Wahlkreis gewinnen und andere Wahlkreise entsprechend umgekehrt zurechtgeschnitten sind. Also es ist ein großes Problem einerseits, gleichzeitig machen das beide Parteien. Traditionell war das so, dass alle 10 Jahre es einen Zensus gibt in den USA und dann guckt man, wo haben sich vielleicht Bevölkerungsschichten verschoben oder wo sind Menschen hinzugezogen, wo sind sie abgewandert, um da quasi wieder einen Ausgleich zu finden. Aber es ist quasi in dem Sinne kein Gesetz und das hat man immer so quasi aus Gewohnheit ein bisschen auf fast schon so gemacht. Und Donald Trump hat jetzt in den vergangenen Jahren versucht, okay, wir müssen hier ein bisschen aktiver werden. Wir können, ne, die Mehrheitspartei hat das Recht, wenn man so will, und das machen beide Seiten, Demokraten wie Republikaner, haben das Recht, die Wahlkreise neu zuzuschneiden. Und da gibt es wirklich die abstrusesten Gebilde, was noch ein Wahlkreis ist, obwohl der quasi 3 Täler weiter ist, aber irgendwie noch dazugehört. Und wir haben das erlebt jetzt im vergangenen Jahr, als erst Texas auf Druck von Donald Trump Wahlkreise neu zugeschnitten hat, um mehr Sitze im Kongress zu haben. Dann hat Kalifornien darauf reagiert und hat gesagt, okay, dann schneiden wir jetzt auch die Wahlkreise neu zu, um die Demokraten zu favorisieren, damit die wieder mehr Sitze haben. Jetzt beginnt es in Virginia, in Florida, also in Florida zunächst. Virginia reagiert jetzt wieder darauf. Also das ist ein Riesenthema. Und wenn jetzt quasi der Supreme Court sagt, ja, aber basierend auf Race, also basierend auf Minorities, darf das nicht mehr so passieren, beziehungsweise den Schutz, dass die benachteiligt werden, der wird jetzt weggenommen, weil eben Race kein Faktor mehr ist. Könnte man, das klang jetzt ein bisschen kompliziert alles, könnte man davon damit rechnen, dass eventuell African Americans dann wieder benachteiligt würden. Aber es ist auch jetzt nicht ausgemacht, weil, wie Jeff dann zu Recht im Vorgespräch zu mir sagte, naja, aber es ist ja irgendwie auch rassistisch anzunehmen, dass die Schwarzen in Amerika nur demokratisch wählen.
Das kann man so nicht erwarten. Also es ist die sind individuell, die sind eine große Gruppe von unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlicher Meinung, unterschiedlichen Leben und so weiter. Aber auf jeden Fall wird dieser Fall jetzt, diese Entscheidung von der obersten Gerichtshof, das Gefahr ist, dass es fängt eine Art Gerrymandering-Krieg oder Marathon an, dass jede Bundesstaat wird, wie du sagtest, genau. Also es hat, früher war das nur jede 10 Jahre oder so mit der Zensus und jetzt wird immer die Partei, die da Mehrheit hat in der Landestag und oder in der Gouverneurshaus, die würden die Mehrheit haben, diese neue Wahldistrikts neu zu machen. Und das wird dann immer, also wer weiß, vielleicht dann geht es immer hin und zurück jedes Mal, wenn es gibt eine neue Partei im Amt. Aber auf jeden Fall, man hat das Gefühl, dass wir verlieren ein bisschen der Sinn der Sache oder ich meine, jeder hat es benutzt für seinen eigenen Zweck. Aber der Sinn hoffentlich war, die Leute, die Bevölkerung besser zu vertreten. Und das verliert man jetzt. Das wird einfach wie du sagtest, in manche Bundesländer, es gibt keine Möglichkeit, manche Parteien zu wählen. Wenn man wohnt, zum Beispiel in mein Heimatstaat in Wisconsin, in einem ländlichen Ort, wo es gibt, ist nämlich ein konservativer Wahlkreis, und da wird es wahrscheinlich nur republikanische Kandidaten geben. Also wenn du eine Demokrat, wenn du einen Auswahl willst, dann gibt's keinen. Oder der Auswahl würde stattfinden dann in der Vorwahlkampf zwischen, willst du einen Republikaner, der ist mehr centrist, mehr so in die Mitte, oder eins, der wirklich weit nach rechts ist. Und das wäre dann der Auswahl. Aber innerhalb einer Partei, nicht zwischen Parteien oder zwischen.
Genau, das ist die große Gefahr, dass es das politische System immer mehr polarisiert, weil du eben quasi in manchen Wahlkreisen kannst du golfen gehen am Wahltag oder brauchst dich gar nicht, die Leute sagen, es nützt so eh nichts, ich bin hier total in der politischen Minderheit und meine Stimme ist quasi eine verlorene, wenn ich im falschen, aus meiner Sicht in Anführungsstrichen falschen Wahlbezirk lebe. Und das ist die große Angst, die da jetzt ist, dass quasi wir, wie du sagtest, Jeff, in so einen Überbietungswettbewerb geraten, dass die einen Staaten versuchen, das immer mehr zurechtzuziehen und die anderen immer weniger dann darauf reagieren und auf der Strecke bleibt quasi die wirkliche Vertretung des Volkes sozusagen, weil nur noch eine Handvoll von, das haben wir jetzt schon mit den Bundesstaaten in Swing States sowieso schon, aber nur noch eine Handvoll von Wahlkreisen am Ende überhaupt wettbewerbsfähig ist und wirklich eine Wahl zwischen Republikaner oder Demokrat ist. Und in anderen ist es quasi nur noch, ja, wie du sagtest, die Vorwahlen innerhalb der Parteien werden dann entscheidend, aber der Rest ist dann egal. Und das zementiert halt diese Polarisierung. Du hast dann wenig Turnaround oder Möglichkeiten, jemanden abzuwählen oder einen Wechsel reinzubringen. Und insofern ist diese Supreme Court-Entscheidung, finden wir, eine sehr wichtige gewesen, eine wegweisende, die eben sehr viel nach sich zieht, mit sich zieht, was wir in den kommenden Monaten bis zur Midterm-Wahl, aber vielleicht dann auch zum Präsidentschaftswahlkampf 2028 sehen werden.
Nur ein von mehreren Entscheidungen, die würden kommen in die nächste Zeit. Wir haben auch gesehen in der letzten Monat, dass Trump hat eine exekutive Mandate unterschrieben, wo er hat gesagt, dass Bundesstaaten müssen eine Wählerliste von der Regierung benutzen, weil die Regierung soll prüfen, ob die Wähler wirklich Staatsbürger sind oder nicht. Und nur dieses List von der Government darf benutzt sein. Also das sagen viele, ist total illegal und es wird auch vor Gericht kommen. Aber es ist irgendwas, wo wir haben gesehen, dass Trump hat versucht, Wählerliste zu bekommen, auch in der Fall von Minneapolis, als die ICE-Agenten da waren, als wir hatten eine große Proteste in Minneapolis im Januar. Und Pam Bondi, die damalige Justizministerin, hat gesagt, okay, ICE sieht aus, wenn ihr unter anderem die Voterliste übergeben, die Wählerliste. Also insofern, deswegen diskutieren wir das. Es wird diese Voting Rights Act Entscheidung von der Obersten Gerichtshof ist nur eine
Sache. Es ist jetzt nicht, dass daran die Zukunft der Wahlen in den USA hängt oder nicht. Aber es sind so überall so fast schon wie so Microaggressions hier und da werden so kleine Stellschrauben gedreht und im Gesamtbild ist die Befürchtung, sagen wir es mal so, dass da versucht wird, im Interesse der einen Partei, in dem Fall der Republikaner, durch die Regierung, es in deren Vorteil zu münzen und so hinzubiegen, dass eine Wahl eher vorteilhaft ausfallen könnte. Muss nicht so kommen, aber das sind zumindest Dinge, auf die man achten sollte oder drauf gucken wird. Und da wird es dann eventuell auch Widerstand geben dagegen und Gerichtsurteile. Aber ne, das dauert dann immer, bis da dann eine Entscheidung gefällt worden ist. Also insofern, ja, gerade Wahlrecht ist in den USA ein heikles Thema, ein kompliziertes Thema teilweise auch. Ich hoffe, wir haben es so einigermaßen verständlich rüberbringen können, warum das jetzt ein entscheidender Punkt ist und warum wir darauf gucken wollten in dieser Folge. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir werden das mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal aufgreifen. Wenn Fragen offen geblieben sind, dann schreibt uns das gerne und dann vertiefen wir das gerne nochmal. Wir sind da auch wirklich, oft lernen wir auch selber vieles nochmal neu eben und sagen, okay, was ist da jetzt die aktuelle Lage? Also
es gibt immer noch so viel im Spiel auch, wie gesagt, also viele Sachen, die würden vor, also wie gesagt, das war eine Entscheidung von der obersten Gerichtshof, es wird nicht die letzte, also auf jeden Fall.
Da wird einiges hinzukommen und das bei einem Gericht, das mit einer 6-3 konservativen Mehrheit ausgestattet ist, für die Trump in seiner ersten Amtszeit sorgen konnte. Insofern gibt es da auf der demokratischen Seite, auf Seiten der Demokraten und auf vielen Menschenrechtsseiten eben große Sorgenfalten, was das betrifft. So, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wie gesagt, schreibt uns gerne die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir freuen uns über Anregungen und Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei dieser Folge und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und wenn ihr weitere Podcasts hören möchtet, dann haben wir hier folgenden Hörtipp aus der neuen ARD Sounds App. Hört doch mal rein.
Am 4. Dezember 2024 wird mitten in Manhattan, auf offener Straße, ein Mann erschossen. Das Besondere daran, dieser Mann ist ein CEO gewesen von einem Milliardenunternehmen. Amerika sucht nach dem Täter. Sein Name?
Luigi Mangione.
Luigi Mangione.
Luigi Mangione.
Luigi Nicholas Mangione. This is America. Free Luigi. Der neue True Crime Podcast von der ARD und Andan. Ab sofort in der ARD Sounds App und überall sonst, wo es Podcasts gibt.